Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie immer samstags 19 Uhr auf FSK 93.0 und danach auch immer bei freiradios.net als Podcast zum Runterladen. Wie letzte Woche schon ein wenig angekündigt, werde ich mich mit meinem heutigen Studiogast über etwas allgemeinere Themen unterhalten, die den NSU zwar auch betreffen, aber die es mit NSU vermittelt eher zu tun haben und mit Deutschland und der Gesellschaft im Allgemeinen. Hallo erstmal.
Hallo.
Genau, aus NSU muss man sozusagen als Linke ja auch lernen und eben nicht nur, wie hier auch schon immer mal besprochen, zurückschauen und die Ereignisse aufarbeiten, sondern eben auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Entwicklungen in der Nazi-Szene im Blick haben. Letzte Woche gab es Hausdurchsuchungen bei der Weißen Wölfe Terrorcrew, die ja auch in Hamburg aktiv ist und war. Da gibt es ja auch einen entsprechenden Reader schon seit einiger Zeit für Recherchezwecke sozusagen. Und da hat die Polizei in Hamburg und auch in mehreren Bundesländern Durchsuchungen durchgeführt, weil eben terroristische Bestrebungen unterstellt wurden. Und diesmal gab es von Polizeiseite keine Vorwarnung, soweit wir wissen, wie in Bayern zum Beispiel, wo ja ein Jahr vorher gesagt wurde, ja, Freienetz Süd muss verboten werden und dann ein Jahr später, vorletzte Woche, die Hausdurchsuchung stattgefunden haben. Das kann man schon mal im Blick behalten. Und wie letzte Woche Andreas Speit ja auch gesagt hat, schaden einer Nazi-Szene solche Repressalien durchaus. Insofern nicht die schlechteste Entwicklung. Also die Nazi-Szene ist weiterhin im Blick zu behalten. Worüber wir heute sprechen wollen, ist die aktuelle Pogromstimmung in Deutschland, wenn man es mal so allgemein sagen darf. Es häufen sich die Vorfälle, die entweder Geflüchtetenunterkünfte verhindern wollen oder Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte, die es schon gibt. So, da wenden wir uns aber erstmal sozusagen den 90ern zu, denn Anfang der 90er gab es ja einige Pogrome in Deutschland. Rostock-Lichtenhagen und Mölln sind hier zum Beispiel zu nennen. Und dazu gibt es eben das Stichwort davon, dass NSU eben Vollstrecker des Volkswillen waren, der sich eben bei diesem Pogrom gezeigt hat. Ja, weil sie eben auch zu dieser Zeit sozialisiert wurden politisch und da eben sich ansehen konnten, wie die Stimmung sozusagen auf der Straße ist. Und die war eben entsprechend rassistisch und geprägt, dass sie sich eben in dem Bewusstsein bewegt haben, dass wenn sie Migrantinnen und Migranten, besser gesagt, ermorden, sich eben in bestem Einklang mit der deutschen Gesellschaft befinden. Und diesen Schluss kann man durchaus auch ziehen. Was würdest du dazu sagen?
Also ich würde dazu sagen, dass erstmal ja eine zentrale Lektion sein sollte, also vor allen Dingen für die Linke, eine Warnung, die vielleicht auch aus der Analyse dieser Pogrome entsteht und auch an den deutschen Verhältnissen, dass es sich erstmal bei solchen Pogromen nicht um irgendwas handelt, was nicht vorhersehbar ist. Also, dass da Leute irgendwie komplett durchgedreht sind. Natürlich sind sie in gewisser Weise durchgedreht und natürlich bricht das auch gewisse, ja, Verhaltenskodexe und so weiter. Aber es ist jetzt nicht etwas, was komplett überraschen sollte, weil man sich gerade im Einklang mit der Gesellschaft befindet und dass vor allen Dingen es dort ein Zusammengehen von Nazis gegeben hat mit der Bevölkerung und dass diese Trennung, also diese strikte Trennung natürlich keinen Sinn macht. Die wird natürlich von offizieller Seite und auch von den meisten, von der bürgerlichen Presse, von den Medien meistens nach wie vor so reproduziert und das macht es auch sehr schwierig für die Zukunft oder für die Zeit heute, sowas wirklich richtig einzuschätzen. Weil es gilt ja nach wie vor die Einschätzung, dass Nazis zu solchen Handlungen in der Lage sind und die normale Bevölkerung nicht. Es wird ja auch immer, wenn über solche Pogromstimmungen geredet wird oder Pogromstimmung wird es nicht genannt, aber wenn zum Beispiel irgendwo eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird, dann wird immer von der berechtigten Angst der Nachbarschaft gesprochen. Also die Trennung wird weiter aufrechterhalten, wenn es sozusagen eine wirklich wichtige Sache gibt, die wir aus den Pogrom Anfang der 90er gelernt haben sollen, dann ist es gerade solche, in Anführungsstrichen, Proteste oder so dieses Unbehagen, diese Ängste der Bevölkerung gibt gegen Flüchtlingsunterkünfte, die auch ernst zu nehmen, aber nicht im Sinne der staatlichen Politik oder der örtlichen Bürgermeister zu gucken, wie es der örtlichen Bevölkerung besser geht, sondern die ernst zu nehmen in dem Sinne, dass das sehr, sehr schnell auch in Mord sozusagen und Pogrom umschwingen kann.
Absolut. Damals in den 90ern gab es auch eine erhebliche Medienhetze gegen Geflüchtete und eben Asylsuchende in Deutschland. Da hieß es dann im besten Nazisprech auch in Spiegel, Stern und vor allen Dingen in der Bild-Zeitung. Das Boot ist voll. Es war von in bester antiziganistischer Weise in Reinform sozusagen von klauenden Zigeunern in Anführungsstrichen wirklich hier die Rede und so weiter und so fort. Und PolitikerInnen haben sich da auch nicht gerade zurückgehalten und sprachen auch von Flüchtlingsströmen. Also man kann für Anfang der 90er wirklich von einem gesamtgesellschaftlichen Klima ausgehen, das sich eben dann in diesem Pogrom so lange fortgesetzt hat, bis eben die Asylgesetzgebung geändert wurde, sodass es Asylsuchenden sehr, sehr viel schwerer bis unmöglich gemacht wurde, eben in Deutschland Asyl zu bekommen. Genau, und damals ist auch wie immer wieder von Kaffee Morgenland bemängelt, also um die mal hier als Beispiel zu nennen, und sie haben sich auch rund um die Zeit gegründet, weil eben die deutsche Linke auf diesen Mythos von der friedlichen und gerade und wenn überhaupt besorgten Bevölkerung und den bösen Nazis, die dann die Pogrome veranstalten, ausgegangen ist und eben mit der Bevölkerung vor Ort in Rostock, Lichtenhagen oder Mölln zum Beispiel durchaus bereit war zu diskutieren und dann von Demos auch zurückkam und berichtet hat, wie gut man da mit der Bevölkerung vor Ort zusammengearbeitet hat und wie freundlich doch alles war. Da ist also auch die Linke, die dann immer nach den Pogromen Demos gemacht hat, genau auf diesen Mythos reingefallen. So.
Also, wie ich auch schon gesagt hatte und wie du auch gesagt hast, gilt es, sowas ernst zu nehmen und nicht erst hinterher aktiv zu werden, sondern gerade, also eine aktuelle Form des Widerstands sozusagen gegen solche Flüchtlingsunterkünfte sind ja zum Beispiel auch das Gründen von Bürgerinitiativen. Wir waren uns im Vorgespräch der Sendung nicht ganz einig, wie generell diese Stimmungsmache sozusagen diese Mobbildung an manchen Orten oder generell das organisierte Aussprechen gegenüber diesen Flüchtlingsunterkünften in der Menge jetzt zu bewerten ist. Das heißt, die Frage wäre, ist es in den letzten 2 Jahren zu einem massiver Ausweitung dieses Widerstands gegen Flüchtlingsunterkünfte gekommen oder gibt es nur auf Seiten der Linken und vielleicht auch auf Seiten der Presse eine verstärkte Sensibilität für das Thema? Das wissen wir nicht genau. Es scheint uns so zu sein, als ob es da neue Formen gibt. Das heißt, vielleicht Formen, in denen die, in Anführungsstrichen, normale Bevölkerung sich jetzt auch gegen Flüchtlinge organisieren kann. Das heißt, vorher war das Pogrom sozusagen notwendig, damit der Nachbar und die Nachbarin von nebenan sich auch beteiligen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfacher geworden. Die Hürden sind etwas runtergesetzt worden. Und es gibt gerade, das war ja, glaube ich, bestimmt auch schon immer wieder mal Thema hier in der Sendung, gerade sehr viele Orte, an denen so etwas passiert. In Hamburg-Bild steht, in Bremen und wie die eine oder der andere vielleicht auch mitbekommen hat, in Berlin, Marzahn-Hellersdorf, wo es wirklich sehr, sehr viele Menschen aus der Nachbarschaft gab, die massiv und in einer sehr, sehr unangenehmen Weise ihren Unmut ausgesprochen haben darüber, dass Flüchtlinge in ihrer Nachbarschaft untergebracht werden sollen. Und sozusagen, was, womit ich auch angefangen hatte, war, wenn wir sowas mitbekommen, das nicht nur als etwas Unangenehmes zu sehen, was ja verrückt sei, rassistisch sei, wie auch immer, sondern immer davon auszugehen, dass sowas wirklich in Gewalt sich ja sozusagen ausdrücken kann. Und das ist wirklich die, die Lektion, und das sollte man bei sich selber auch immer noch überprüfen, weil ich zum Beispiel sehr gerne, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann, dass die Leute sowas machen, immer mich selber daran erinnern muss, sich anzuschauen, was denn wirklich passieren kann, und das insofern ernst zu nehmen und immer vom schlimmsten Fall auszugehen, vielleicht auch Strukturen zu bilden, wenn das irgendwie auch in der Nähe ist, wo man sich irgendwie beteiligen kann, sowas auf dem Schirm zu haben und im Ernstfall dann vielleicht auch dorthin zu fahren, wenn sowas passiert.
Absolut. Und die Tendenzen, die es eben Anfang der 90er gab, die ich gerade schon angesprochen habe, also Medienhetze, PolitikerInnen, die von Flüchtlingsströmen sprechen und eben das Zusammengehen von Nazis und Bevölkerung, wobei es da immer wieder, also die Trennung möchte ich gar nicht so strikt aufmachen, wo fängt Nazi sein an, wo ist ein Mensch, ein normaler Deutscher oder eine normale Deutsche, ist dann immer extrem fließend, wenn man anfängt, einmal nachzubohren. Wir erinnern uns da an entsprechende Medienberichte, wo es dann aus der normalen Bevölkerung nur so rassistisch raussprudelte. So, und zwar, ich würde sagen, seit 2011, seit 2012 wird auch hier immer wieder darüber berichtet, dass es eben möglicherweise ein Zunehmen von entsprechenden rassistischen Tendenzen und Vorgehen aus der Bevölkerung und von Nazi-Seite gegen zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte gibt. Und da gibt es eben wieder genau diese Parallelen zu den 90ern. Und genau, und die Linke ist da mal aktiver, mal weniger aktiv. Hier in Hamburg, Billstedt oder letztes Jahr Moorfleet, waren immer mal Leute da, in Marzahn-Hellersdorf auch. Die Linke war deutlich aktiver, als es in Hamburg um die Flüchtlinge aus Lampedusa ging. Da gab es eine große Aufmerksamkeit. Das kann man schon mal sagen. Ich würde sagen, ein kleiner Unterschied zu den 90ern ist, also keine Verbesserung, sondern einfach nur so ein Unterschied, den hast du ja auch gerade schon angesprochen. Es werden sozusagen vor Ort Bürgerinitiativen gegründet. Diese Bürgerinitiativen geben sich dann den Anschein davon, dass sie ja auch sehen, dass das schwierig ist mit den Geflüchteten, aber dass sie jetzt hier im Stadtteil wirklich nicht unterkommen sollen. Sie sollen vielleicht woanders untergebracht werden, wo vielleicht mehr los ist. Man zeigt sich besorgt um die Geflüchteten, dass ja im eigenen Stadtteil noch nicht mal ein Kino ist, dass sie sich dann vielleicht langweilen könnten. Und entsprechend wird dann eben der eigene Rassismus deutlich als Besorgnis gezeigt und ist dadurch gesellschaftlich und medial stößt auf viel mehr Akzeptanz, so, und kann aber jederzeit auch in Pogrom umschlagen. Und in Marzahn-Hellersdorf, würde ich sagen, ist dieser Umschlag schon passiert. Also da ist sozusagen nicht mehr diese Bürgerinitiativen, wo sich auch deutlich rassistisch auch geäußert ist, sondern da waren 700 Menschen dort auf der Straße und es war wirklich das Gejohle bei den entsprechenden rechten Sprüchen zu finden. Also wirklich so eine aufgeheizte, pogromartige Stimmung, und bei Leuten vor Ort wurde auch gesagt, dass es eben durchaus an die Stimmung in Rostock-Lichtenhagen erinnert. Und damit würde ich sozusagen besorgt sagen, dass da seit 2012 jetzt nochmal eine Eskalationsstufe weitergegangen wurde mit Marzahn-Hellersdorf und auch durchaus mit Bremen.
Was ich sehr empfehlenswert finde, nochmal sich, falls man auch gerade vom Rechner sitzt oder nach der Sendung oder wann auch immer, nochmal auf YouTube das Video anzuschauen von dieser Veranstaltung, die ja eigentlich sozusagen von der Bezirkspolitik organisiert wurde, um die Angst, in Anführungsstrichen, der Bevölkerung zu nehmen. Und ich glaube, wenn man sich das wirklich auch das Video anschaut, dann ist das nochmal ein anderer Eindruck, als jetzt nur sehr allgemein darüber zu hören oder was zu lesen, weil man da wirklich auch dieses, was meine Studiopartnerin gerade als Pogromstimmung erwähnt hat, was auch wirklich das Gefährliche ist. Ne? Also wie man, ja, wie man das halt so kennt, irgendjemand sagt was und plötzlich hört man wirklich ja, diese ganz dumme, das dumme Gejohle und das Bestätigung, ne, bei jedem Satz. Und da hört man halt das auch, dass es mehr als vielleicht 5 oder 6 sind, sondern dass es wirklich große Teile des Publikums sind. Generell scheint es so zu sein, dass ja, dieses Wechselspiel auch zwischen vielleicht so, ne, auch wenn es natürlich da Abgrenzungstendenzen gibt, zwischen solchen Initiativen und ja, Nazi-Organisationen, Neonazi-Organisationen, dass das sehr gut funktioniert. Also ich glaube, das motiviert natürlich auch die Neonazis, da fort aktiv zu werden. Ich glaube, für die NPD, die da auch danach sehr viele Kundgebungen oder Demonstrationen angemeldet hat, also nach dieser Veranstaltung in Berlin, dass es natürlich sehr motivierend wirkt, weil die das Gefühl haben, und das ist ja auch nicht weit hergeholt, dass das wirklich auf fruchtbaren Boden stößt. Und genau sozusagen über diese Thematik der Flüchtlingsunterkünfte und diese, in Anführungsstrichen, die berechtigte Angst der Bevölkerung, dass sie dadurch sehr gut intervenieren können und auch in Kontakt treten können mit diesen ominösen, ganz normalen, besorgten Deutschen. Vielleicht auch noch mal eine kurze Information zu Hamburg, also zu den Lampedusa-Flüchtlingen, sogenannten Lampedusa-Flüchtlingen. Es gab jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, gestern oder vorgestern, massive Plakatierungsaktionen an der Universität Hamburg. Es scheint so, als wenn das von der Burschenschaft Germania ist, aber das sollte nochmal nachgeprüft werden, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und da wird auch wirklich sehr, sehr offen rassistisch gehetzt gegen diese Flüchtlinge. Hamburg, das Sozialamt der Welt, sind da so Parolen und noch viele weitere sehr schlimme Parolen, die dort überall angebracht sind. Also wirklich sehr, sehr massiv. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber von mehreren Leuten gehört, und das ist halt genau diese Strategie, und das zieht leider, weil, wie gesagt, diese Trennung ja, da wahrscheinlich nur sehr dünn ist und es da ein sehr schnelles Zusammengehen kann.
Und allgemein lässt sich ja rassistische Stimmung nicht nur eben in solchen Zusammenrottungen vor schon existierenden oder geplanten Geflüchtetenunterkünften finden, sondern eben auch im Alltag sozusagen. Und das ist was, was ja nie weg war. Also vielleicht gab es diese Stimmungsmache gegen Asylsuchende oder ja, vielleicht jetzt eine Zeit lang nicht so stark, aber rassistische Medienberichterstattung und auch rassistische Stimmung in der Bevölkerung gab es ja auch immer wieder, gerade auch im Zusammenhang mit dem 11. September. Da gab es immer wieder Berichterstattung über Parallelgesellschaften und so weiter, die immer rassistisch konnotiert waren. Und meine These wäre eben auch, dass diese Gesamtgesellschaft rassistische Stimmung bei diesen geflüchteten Unterkünften eben ihren Kombinationspunkt findet. Im Alltag trifft es immer die einzelnen Individuen, die als nicht-deutsch identifiziert werden, von sich als deutsch empfinden oder von Deutschen eben. Und da gibt es eben dann einen Punkt, wo sie hinkommen können, um sich rassistisch zu artikulieren und auch entsprechend eben vorzugehen. Deswegen wird das so sehr deutlich. Und ich meine, es gibt einfach immer wieder Vorfälle auf der Straße und eben auch organisiertere und so weiter und so fort. Und man kann sicherlich fast jede Woche so eine Stunde Sendung füllen, indem man einfach nur diese Vorfälle runterrattert, so wie das in der Jungle wird im Deutschen Haus passiert, so wie das konkret monatlich macht. Sowas hört ja nicht auf und wird eben an solchen Punkten dann extrem deutlich. Und das darf man eben nicht aus dem Blick verlieren, und vor allen Dingen muss eben diesem Bild von dem neuen, toleranten Deutschland entgegengetreten werden, in dem das ja sozusagen angeblich nicht mehr stattfindet, in dem sich alle wohlfühlen können, alles irgendwie total friedlich ist, und es ist einfach nicht so. Und das zeigt sich an solchen Punkten wie eben Marzahn-Hellersdorf total deutlich, ist aber auch einfach leider immer noch ein absolutes Alltagsphänomen.
Ich glaube, das ist auch eine Tendenz, die weiter zunehmen wird. Nicht nur auf der einen Seite, weil sozusagen die rassistische Projektion massiv zunimmt. Da kann man darüber diskutieren, was das für gesellschaftliche Gründe hat. Aber auch, weil aufgrund der historischen Situation auch global gesehen es gerade zu einer verstärkten Zunahme von Flüchtlingen, zu einer verstärkten Zunahme von Flüchtlingen kommt. Das heißt, obwohl es in Deutschland schon seit langer Zeit den relativ erfolgreichen Versuch gibt, durch das massive Erschweren einer Zuwanderung die Anzahl der Flüchtlinge zu reduzieren oder geflüchteten Menschen, wird es und hat es auch im letzten Jahr eine deutliche Zunahme gegeben. Das heißt, dass aufgrund der ganzen Bürgerkriege, der Rebellion in den arabischen Ländern, jetzt zum Beispiel Lampedusa-Flüchtlinge natürlich auch durch den Krieg in Libyen, Syrien, das wird auf jeden Fall noch eine größere Rolle spielen und dann auch einfach durch die ganzen ökonomischen Krisen. Das heißt, es wird bestimmt auch eine verstärkte innereuropäische Migration geben. Und ohne jetzt die These zu vertreten, dass Rassismus nur dort entsteht, wo es auch Menschen mit migrantischem Hintergrund gibt oder Menschen jetzt nicht deutsch identifiziert werden, was ja einmal sozusagen von theoretischen Herleitung Quatsch ist, weil Rassismus sozusagen zur psychischen Konstitution des bürgerlichen Subjekts dazugehört und empirisch gesehen natürlich auch Quatsch ist, weil gerade in den Bundesländern, wo es wirklich am meisten und den Stadtteilen, wo es am wenigsten Menschen mit migrantischem Hintergrund gibt, dort der Rassismus oft am stärksten ist. Dennoch sind es gerade diese Kulminationspunkte, die, wie meine Studiepartnerin das auch schon gesagt hatte, der Bevölkerung dazu verhelfen, ihren Rassismus organisiert ausleben zu können. Das heißt, nicht nur auf so einer alltäglichen, individuellen Ebene, das heißt entweder auf einem Stammtisch oder durch Sprüche im Supermarkt, auf der Straße, durch irgendwelche dummen Fragen, sondern dass durch das Anwachsen, zum Beispiel von solchen Flüchtlingsunterkünften auch organisiert auftreten kann, dieser Rassismus.
Ja, und medial wird das meistens entpolitisiert. Das heißt, selbst wenn es sozusagen zu Hitlers Geburtstag einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft gibt, wird von einer Beziehungstat gesprochen beispielsweise. Diese ganzen Klassiker von Entpolitisierung und Verharmlosung von Anschlägen von den sogenannten Bürgerinitiativen, diese ganzen Klassiker, die sich in den 90ern gezeigt haben, aber auch zwischendurch, die gibt es eben weiterhin. Also da waren ja die Erwartungen jetzt wahrscheinlich nicht allzu groß hier im Studio, aber NSU hat nichts an der Medienberichterstattung geändert. Und somit ist es sozusagen Aufgabe auch der Linken eben jedes Mal, das sind ja die jetzt schon immer häufiger vorgebrachten Forderungen. Jedes Mal, wenn ein Mensch mit migrantischem Hintergrund oder wie auch immer, jedenfalls angegriffen oder gar getötet wird, eben von einem rassistischen Hintergrund auszugehen. Und jedes Mal, wenn es einen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft gibt oder wenn es dort brennt und so weiter, eben von einem Anschlag auszugehen und nicht von einem Unfall. Das ist ganz wichtig. Und um jetzt mal einen kurzen Schlenker zu machen, auch bei der rassistischen Ermittlungsweise bei den Behörden hat sich nichts geändert. Also in Hamburg gibt es weiterhin rassistische Kontrollen. Christiane Schneider spricht hier in Hamburg von Racial Profiling. Ganz richtig, da werden Menschen, die nicht als Nichtdeutsche identifiziert werden, sozusagen von der Polizei massiv kontrolliert. Ganz anders eben behandelt und rassistisch behandelt, und es hat sich eben auch nicht geändert.
Ohne jetzt, also das ist sozusagen die Kehrseite, und ohne sozusagen jetzt hier die eigenen Viertel zu sehr hoch zu loben, aber es gibt dort auch vereinzelte Beispiele für, wie es auch anders laufen kann. Also einmal sozusagen, habt ihr auch bestimmt verfolgt, diese Ausschreitung in Altona aufgrund auch dieser rassistischen Kontrollen, dieser Identitätsfeststellung, Vertreibung und so weiter, dass es dort nachbarschaftliche Organisationen stattgefunden hat, Nachbarschaftsversammlungen und so weiter, um diesem Rassismus der Verfolgungsbehörden, also der Polizei, aber auch der ersten Berichterstattung, dem was entgegenzusetzen. Und ich glaube, das hat tatsächlich funktioniert in gewisser Weise. Also ich glaube, es wäre anders gelaufen. Das liegt natürlich auch an den betroffenen Personen selber, die wahrscheinlich maßgeblich dazu beigetragen haben und ihre Familien. Und um jetzt nicht zu sagen, dass die paar Linken, die da dazugekommen sind, da jetzt den großen Unterschied gemacht haben, aber dass so eine Selbstorganisierung da wirklich funktionieren kann, dem was entgegenzusetzen. Ähnlich ist es auch bei den Lampedusa-Flüchtlingen. Ne? Also es gibt dort zum Beispiel auch Fälle, in denen die Teile der Flüchtlinge dann zwar kollektiv organisiert, aber in gewisser Weise im privaten Rahmen, also im nichtstaatlichen Rahmen, dann erstmal untergebracht wurden. Auch wenn es natürlich klar ist, dass sowas kein dauerhafter Zustand sein kann und natürlich auch nicht tragbar, gab es dort solche Versuche oder erfolgreiche Versuche. Und das zeigt, dass es auch anders funktionieren kann und ist vielleicht auch so eine kleine positive Entwicklung in diesem. Aber trotzdem ist das natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein im Verhältnis zu der langen, langen Liste, die jeden Monat wieder auftaucht, wo es gegenteilig läuft.
Ja, und das heißt eben auch für die Linke in Hamburg, die Linke in Deutschland und so weiter und so fort, eben auch mal in diese Vororte zu fahren, wo sich entsprechende pogromartige Stimmung zeigt, wo sich sogenannte Bürgerinitiativen gründen und dort eben ihre Veranstaltung abhalten. Einmal das Viertel verlassen und Richtung Billstedt zum Beispiel aufbrechen, hier in diesem Fall, und es eben im Blick zu behalten, um eben nicht immer erst im Nachhinein auch mit dem Finger zeigen zu können, sondern eben auch währenddessen schon mal probieren, da zu intervenieren. Das ist sehr wichtig, und hier auf FSK wird ja auch immer die Berichterstattung zum Thema fortgesetzt. Entsprechend kann man sich hier auch ganz gut informieren, ohne jetzt in Eigenlob des Senders zu verfallen, aber genau, das steht also momentan sozusagen an, oder ja, wie würdest du das sagen?
Dem habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen. Also vor allen Dingen auch die Sensibilität, diese Umkehrung der Beweislast, wie du das vorhin beschrieben hast, und sich das wirklich ernst zu nehmen. Und das kann ja schon erstmal in kleinen Schritten passieren, dass man wirklich, wenn man das liest, das selber nicht abzutun als das, was es vielleicht kategorisiert wird, zum Beispiel, dass ein Brand ein Unfall ist, sondern das ernst zu nehmen und auch dann vielleicht auch danach nochmal zu recherchieren, was ist denn daraus geworden und so weiter, so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und das ist, glaube ich, schon mal ein erster Schritt. Und dann natürlich im Ernstfall, wenn zum Beispiel es eine Kundgebung gibt von so einer Initiative, dann natürlich da massiv aufzutreten.
Genau, und das Ganze eben im Blick zu behalten, ohne die Arbeit der Menschen, die Anfang der 90er antifaschistisch aktiv waren, in irgendeiner Weise da schmälern zu wollen, weil sich ja auch zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen nach ein paar Tagen eben auch Leute gefunden haben, die dort probiert haben zu intervenieren, wo die Polizei plötzlich super schnell vor Ort war und die komplett weggeknastet hat, sozusagen, wie gesagt, schmälern zu wollen, aber es muss entschlosseneres Handeln zu sehen sein, damit das eben nicht nochmal passiert, ohne jetzt hier in Alarmismus verfallen zu wollen. Aber das muss sicherlich in dieser Deutlichkeit gesagt werden, dass es da an uns, um es mal sozusagen, ist, sich da entgegenzustellen, weil auf staatliche Organe da eher kein Verlass ist, was ja auch jetzt nicht so die Überraschung ist. So, und damit ist der Bogen in die 90er nochmal geschlagen. Um nochmal kurz nach Marzahn-Hellersdorf zu kommen, Nazis vor Ort haben tatsächlich ein T-Shirt getragen, wo eben das Datum von Rostock-Lichtenhagen drauf gedruckt war, nämlich 22. bis 26. August 1992. Auch dort wird diese Parallele gezogen, was noch mehr zu Besorgnis anregt. Es gab ja auch schon diese Wandparole bei Berlin, Rostock ist überall, auch damit eine entsprechende Anspielung auf die Pogrome anfangen. Der 90er, also diese Parallele zu ziehen, ist nicht unbedingt alarmistisch, sondern auch durchaus angebracht und ja, entsprechend. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende der heutigen Sendung. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Und um das nochmal zusammenzufassen, wir haben uns ja heute nicht nur mit dem NSU beschäftigt, sondern haben uns sozusagen den Fokus ein bisschen erweitert. Das ist zum einen auch immer ganz gut, weil ja die Berichterstattung rund um NSU sich ja sehr, sehr stark personalisiert auf Beate Zschäpe. Das ist auch immer noch nicht aus dem Trend gekommen, darüber zu berichten, was sie trägt, wie sie wann guckt und so weiter und so fort. Was ja das Einzige, was wichtig wäre, sich auf sie zu konzentrieren, ist ihr eben die Schuld entsprechend nachzuweisen. Aber ich denke, da werden die Klamotten keine Rolle spielen. Also die Berichterstattung ist da weiterhin extrem personalisiert und auch zum Teil peinlich, wenn dann berichtet wird, wie sie so drauf ist, dass sie viel besser gelaunt guckt und so weiter. Das ist wirklich erschreckend und ja, das ist ja hier auch schon besprochen worden. Entweder sie wird verharmlost als Mitläuferin, die irgendwie ihren Jungs Kaffee gekocht hat und von nichts wusste, oder sie wird eben verteufelt als das absolut Böse. Beides weiß jedoch in Richtung, dass es eben mit der Gesellschaft und Deutschland nichts zu tun hat, sondern dass das eben was Außenstehendes ist. Und mit dieser Sendung wollten wir sozusagen einen Rahmen geben, um zu zeigen, was die gesellschaftlichen Voraussetzungen auch für NSU und Nazis und aktive Neonazis eben ist. Nämlich, dass es in der Bevölkerung einen massiven Rassismus gibt, aber auch Antisemitismus, Antiziganismus und so weiter und so fort. Auf denen sich halt Nazis auch lehnen können, die das eben dann als aktiver Arm, als Selbstbild eben ausführen. Und da sind, wie gesagt, die Pogrome Anfang der 90er extrem wichtig, weil sie eben NSU und ihr ganzes Umfeld sozialisiert haben. Und deswegen sind eben auch entsprechende aktuelle Tendenzen absolut in den Blick zu nehmen. Deutschland und deutsche Gesellschaft dürfen nicht rausgelassen werden bei der Analyse von NSU und dürfen eben nicht rausgelassen werden bei der weiteren Betrachtung rund um den Komplex. Und deswegen bei allem, was man sicherlich aufarbeiten und an Wahrheitsfindung betreiben muss, zu den aktiven Jahren des jetzt bekannten NSU sozusagen, ohne auch hier alarmistisch sein zu wollen, das muss man eben weiterhin im Blick behalten. Und das ist die Aufgabe. Ja, dann würde ich mich von dir verabschieden, wenn du noch weitere letzte Worte hast vielleicht.
Nee, eigentlich nicht. Vielen Dank auf jeden Fall.
Okay, dann freue ich mich, dass du da warst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. 19 Uhr. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft. Viel NSU. Bis dahin.